Medizin und Gesundheit. Mit Universitätsprofessorin Dr. Karin Gutierrez-Lobos.
Schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Es fühlt sich an wie ein Schalter, den man umlegt, wie ein Gewitter, das hereinbricht mit Hagel und irgendwann kommt wieder die Sonne. So beschreibt eine Betroffene ihre Empfindungen kurz vor der Regelblutung. Es geht um PMS, das prämenstruelle Syndrom. Beschwerden wie Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Angst und Selbstzweifel sind nur in der zweiten Zyklushälfte präsent und verschwinden typischerweise mit dem Einsetzen der Periode wieder. Das Ausmaß der Symptome kann aber sehr unterschiedlich sein. Während manche Frauen wenige Tage vor Einsetzen der Blutung leichte Beeinträchtigungen spüren, wird für andere Frauen die komplette zweite Zyklushälfte zum emotionalen Ausnahmezustand. Viele Frauen haben vor der Menstruationsblutung, aber auch zusätzlich oder alleine mit körperlichen Symptomen wie Krämpfen, Kopf- und Rückenschmerzen zu kämpfen. Wir möchten uns daher heute mit dem Thema beschäftigen, jeden Monat wieder, wenn Frauen unter prämenstruellen Schmerzen und emotionalen Ausnahmezuständen leiden. Und ich darf Ihnen meine Gäste heute vorstellen. Hier bei mir im Studio am Königelberg ist Frau Doktorin Jael Bosmann. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe im Landesstudio Salzburg. Sitzt Frau Privatdozentin Alexandra Wittwer. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Und am Telefon zugeschaltet ist uns Frau Professorin Julia Sacher. Sie ist Neurowissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Frau Professorin Sacher, Sie hören mich gut.
Ich höre Sie groß.
Ja, wunderbar. Schön, dass Sie da sind.
Zu Beginn
der Sendung darf ich aber jetzt Frau Schnell am Telefon begrüßen. Frau Schnell, ich habe am Beginn der Sendung ein Zitat von Ihnen vorgelesen. Sie sind vom PMS betroffen und haben Anfang Mitte 20 waren, die ersten Symptome bemerkt. Können Sie uns ein bisschen erzählen, welche Symptome waren das und wie ist es Ihnen damals gegangen?
Also erstmal einen guten Nachmittag und liebe Grüße aus Wien. Ja, es war somit Mitte 20, wo ich dann wo er dann verstärkt gemerkt hat, dass sie die körperlichen Symptome vor der Menstruation eher in den psychischen Bereich verschieben. Und es hat sich dann teilweise angefühlt wie depressive Verstimmung, sehr sensibel, dass ich halt zu weinen begonnen habe. Genau.
Und wie lange hat das gedauert ungefähr?
Ja, es hat immer eingesetzt, so 3-4 Tage bevor das dann die Menstruation gekommen ist. Genau, hin und wieder auch eine Woche vorher.
Okay. Und Frau Schnell, hat sich das irgendwie auf Ihren Job ausgewirkt oder auf Ihre Beziehungen?
Also natürlich hat es dann Tage gegeben, wo es besser war, gewisse Gespräche nicht zu führen oder auch, dass ich einfach im Krankenstand dann war, um den Tag irgendwie zu überstehen, weil ich dann gewusst habe, wann die Menstruation kommt, dann ist vorbei.
Und wie sind Sie eigentlich dann drauf gekommen, dass es sich um PMS handeln könnte?
Über meine damalige Mitbewohnerin.
Ja.
Die hat sich halt schon länger auch damit auseinandergesetzt, weil ich habe eigentlich das nicht wirklich einordnen können. Und die hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass das eventuell PMS ist. Und dann habe ich halt da recherchiert und mich halt dann auch mit anderen Freundinnen darüber unterhalten, wie es halt ihnen geht. Und ja, genau.
Das heißt, Sie sind irgendwie selber drauf gekommen letztlich?
Ja.
Ja. Und haben Sie dann noch irgendwie sich mit einer Expertin, einem Experten, einem Facharzt für Frauenheilkunde, Psychiaterin ausgetauscht oder dort Hilfe gesucht?
Ja, nur habe ich da halt eigentlich nicht wirklich, es war da nur der Vorschlag von einer Frauenärztin, dass ich halt die Pille nehmen soll, weil das halt irgendwie den Hormonhaushalt und das PMS verringern soll und das wollte ich aber nicht und ja, ist nicht mein Ansatz.
Okay, und jetzt ist ja schon einige Zeit vergangen, wie geht's Ihnen mittlerweile?
Es geht mir besser, weil ich einfach jetzt das einordnen kann. Und einfach weiß, dass es vorbeigeht und ich einfach ganz offen und ehrlich auch darüber rede, wann ich weiß, dass jetzt diese Tage hereinbrechen.
Okay.
Und genau.
Also das heißt, das ist schon einmal eine wichtige Strategie. Haben Sie noch andere Strategien entwickelt im Umgang damit?
sich dann einfach auch zurückzuziehen und die Ruhe zu nehmen, mhm. was man dann braucht und dann halt einfach nicht so zu funktionieren an diesen Tagen und das halt auch zu akzeptieren. Also Akzeptanz und ja.
Und sprechen mit anderen darüber.
Genau, ja. Mit anderen Frauen, aber auch mit Männern.
Ja, liebe Frau Schnell, ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Danke sehr.
Eine schöne Sendung.
Ja, wiederhören.
Wiederhören.
Frau Dr. Bosmann, bevor wir jetzt kurz auf die spezifischen Symptome eingehen, vielleicht ganz kurz am Beginn, ganz kurz, wie der weibliche Zyklus aufgebaut ist.
Ja, erstmal guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich mache es ganz einfach, der Zyklus. Wir nehmen jetzt mal zur Vereinfachung einen 28-Tage-Zyklus. Man unterteilt ihn in zwei Hälften. Tag 1 wäre der erste Tag der Regel bis Tag 14, vereinfacht Tag der Ovulation, Eisprung. Dann 14 Tage bis Tag 28, neue Regel setzt ein. Die erste Phase nennt man die Follikelphase. Da bereitet der Körper Follikel vor auf den nächsten Eisprung. Am Tag der Ovulation, der Tag des Eisprungs, findet er eben statt. Und dann kommt die Lutealphase mit einer Progesterondominanz. Die Schleimhaut, die aufgebaut ist, soll erhalten bleiben, wird vorbereitet auf eine Einnistung. Wenn jetzt Befruchtung und Einnistung nicht stattfinden, dann hat diese Schleimhaut ihre Existenzgrundlage natürlich verloren. Es kommt zur Ablutung. Und ein nächster neuer Zyklus startet.
Und welcher Teil des Zyklus ist jetzt der?
Es ist die zweite Hälfte.
Das ist diese zweite Hälfte, von der Sie zuletzt gesprochen haben.
Und man vergleicht es, ich habe den Vergleich mal gelesen, und das ist ein schöner, eigentlich mit Ebbe und Flut. Mhm. Die erste Phase ist die Ebbe und die zweite ist die Flut. Und das Ganze läuft ja im Idealfall sehr regelmäßig gesteuert ab von Zentren, die im Gehirn sind, Hypophyse, Hypothalamus.
Ja, vielen Dank. Das war jetzt einmal schon eine gute Basis, Frau Professorin Sacher. Jetzt was, weil wir reden ja dann auch noch über Behandlung und über die Symptomatik. Was hat das alles mit dem Serotoninspiegel zu tun? Welchen Einfluss oder wie beeinflussen sich Östrogen, Progesteron und Serotonin gegenseitig?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, ne, weil man sehr, sehr lange auch in der Forschung davon ausgegangen ist, dass eine Erkrankung, die so klar mit Östrogen und Progesteron, Schwankungen, Ebbe und Flut einhergeht, dass wahrscheinlich bei diesen Hormonen bei den Patientinnen irgendwas anders ist. Und in den meisten Studien, die dazu gemacht worden sind, sind da aber keine Unterschiede gefunden worden. Mhm. Und es gab dann relativ bald diese Idee, dass es vielleicht einfach eine veränderte Hirnantwort ist von den Patientinnen auf diese hormonellen Schwankungen, die ganz normal und genauso aussehen wie bei gesunden Frauen, aber dass da irgendwas im Gehirn anders reagiert. Und da gibt es diese Antidepressiva, die relativ weit verbreitet verschrieben werden, die SSRIs, die am Serotonintransporter angreifen. Und ursprünglich relativ zufällig wurde erkannt, dass die Frauen mit PMS auf die Medikamente relativ gut reagieren und oft schneller als das, was wir typischerweise lernen und weitergeben, nämlich dass es Wochen bzw. Monate dauert bei einer Depression. Und das waren so wirklich die klinischen Befunde, die dann zur vermehrten Forschung geführt haben. Und da gibt es verschiedene Ansätze, um rauszufinden, was es denn da jetzt genau ist im Serotonin-System.
Vielleicht gehen wir darauf später noch genauer ein. Ja, vielleicht darf ich jetzt noch die Frau Privatdozentin Wittwers fragen. Sie sind ja Psychiaterin. Und jetzt aus Ihrer Sicht, wir haben ja am Anfang die Betroffene gehört. Wie kann man das einordnen, diagnostisch? Ist das eine Depression oder, ja, also wie würden Sie als Psychiaterin damit umgehen und wann würden Sie hellhörig werden, quasi auch in Richtung PMS?
Also hallo aus dem verregneten Salzburg.
Ja.
Ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Ich glaube, was einem von Anfang an klar sein muss, dass das ein sehr unterschiedlich auftretendes Zustandsbild ist, das einfach von der Lebenslage, vom Temperament, aber eben auch von diesen Gehirnvorgängen abhängt und von den hormonellen Situationen, dass es aber sehr viele verschiedene Bilder gibt. Also eben, es muss auch vor allem eben in der schwersten Form diese dysphorische Störung da sein, die mit einem Leidensdruck einhergeht und die dadurch auch eine Behandlungsbedürftigkeit bedingt. Ja. Also es muss Probleme geben. Wenn man das gut schafft und gut weiterarbeiten kann und sich nicht jedes Monat von seinem Lebenspartner trennt, dann hat man wahrscheinlich auch nicht so einen Leidensdruck. Ich denke, dieser Leidensdruck ist ganz ein wichtiges Zeichen, dass hier was zu geschehen hat und dass da jemand Hilfe braucht. Ich finde typisch diese Reizbarkeit für dieses Syndrom, die Reizbarkeit und diese schwankende Stimmungslage, dass das, und diese Empfindlichkeit auch. Also was sich dann sozusagen im Leben, vor allem auch in zwischenmenschlichen Konflikten darstellt. Also wie gesagt, man will sich dann jedes Monat trennen oder seine Kinder zur Adoption freigeben oder Kollegen erschießen. Also nicht immer so
übertrieben ausgedrückt. Ja.
aber es sind schon zum Teil auch sehr heftige Emotionen, auch Wut, auch Aggression, verbal zumindest. Also gerade gestern hat mir eine Patientin erzählt, dass sie eigentlich ihren Mann ja gut kennt nach vielen Jahren, aber trotzdem, wenn er so starrt reinschaut und irgendwie wieder nicht reden kann über irgendeine Fragestellung, dann hat sie diesen Moment, wo sie sehr zornig wird und sich schon fragt, ob das der richtige Mann war. Und eigentlich, wenn sie nicht in dieser Phase ist, dann weiß sie ganz genau, wie sie mit der Situation umgehen kann und kann das viel besser kontrollieren.
Ist das mit so einer Ohnmacht verbunden oder auch mit so einer Überschwemmung irgendwie von Gefühlen?
Genau, es ist etwas sehr Heftiges und macht einen auch so hilflos und ausgesetzt. Und das ist das Schwierige, ja. Und auch, dass man eigentlich sein Leben in zwei so Hälften führt und jedes Mal eigentlich so ganz anders reagiert, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Ja. Weil man ja, man weiß zwar genau, was für eine Zeit jetzt gerade wieder ist und wie man wahrscheinlich reagieren wird, aber trotzdem sind das so heftige Emotionen, dass das schwer auszuhalten ist und schwer damit umzugehen ist.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können jede Woche bereits vor der Sendung Informationen zum Thema unter der Internetadresse oe1.orf.at nachlesen. Und natürlich können Sie auch bei uns anrufen, auch und gerade heute. Unsere Telefonnummer ist 0800 22 69 79. Frau Professorin Sacher, was sind jetzt die typischen Anzeichen? Oder vielleicht machen wir es anders. Was ist denn der Unterschied zwischen einer PMS und einer Depression?
Also ich glaube, da hat meine Vorrednerin auch schon einige wichtige Punkte angesprochen. Es geht natürlich um den Leidensdruck. So grundsätzlich eine unterschiedliche Empfindung körperlich oder die eine oder andere psychische Symptomatik vor der Regelblutung haben die meisten Frauen schon erlebt. Zahlen also sind da 50-75%, je nach Studie. Wenn das aber wirklich so schwer ausgeprägt ist, dass wir von der prämenstruellen dysphorischen Störung reden, das sind dann vielleicht 3-9%, das ist natürlich immer noch viel weltweit, aber da geht es wirklich um ausgeprägte Symptome, die zu Funktionseinschränkungen führen. Ne? Da geht es um wirklich Konsequenzen im Privatleben, am Arbeitsplatz. Gerade mit Kindern ist es oft wirklich schwierig, die Patientinnen haben große, große Schuldgefühle. Und das braucht wirklich eine Diagnose und eine Behandlung.
Ich frage dann vielleicht das auch Ihre Kolleginnen, Frau Professorin Sacher, aber jetzt als Selbstbetroffene, wann würden Sie meinen, wäre es an der Zeit zu sagen, na, jetzt könnte ich mir Hilfe suchen? Bei welchem Anzeichen?
Also ich glaube wirklich, es ist der Leidensdruck, der individuelle. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Und dann natürlich schon im Zusammenhang mit einem Zyklus-Tagebuch, das würde ich schon auch wirklich empfehlen. Das hilft uns zum Beispiel in der Sprechstunde sehr, wenn die Patientinnen schon mit ihren Notizen kommen und wir dann im Erstgespräch schon ein bisschen einordnen können, naja, geht das in eine andere affektive Störung zum Beispiel oder gibt es da diese typischen Zyklusmuster?
Frau Doktorin Bosmann, und Sie sind ja damit konfrontiert aus gynäkologischer Sicht, also wenn Frauen eben zu Ihnen vielleicht auch mit ganz anderen Problemen primär kommen, haben Sie das Gefühl jetzt, dass aus Ihrer Fachsicht wird das ausreichend berücksichtigt, diese Symptomatik, ist das ausreichend bekannt, auch den Betroffenen?
Also die PMS-Symptome sind, glaube ich, allen bekannt. Da stehen ja vor allem mal die körperlichen Symptome im Vordergrund, die man wahrscheinlich selber auch kennt oder kennengelernt hat. Wassereinlagerung, Brustspannen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, fiebrige Zustände. Bei dem PMDS stehen ja vor allem die psychischen Veränderungen im Vordergrund.
Kurz, darf ich Sie kurz was dazwischen fragen? Ist das oft gepaart mit körperlichen Symptomen?
Nein,
oder eher gar nicht?
Okay. Nicht gar nicht, aber ja. Die psychische Veränderung steht sicher im Vordergrund. Und zu mir kommen Frauen dann und suchen wirklich oder bitten um Hilfe. Und Auslöser ist meistens unkontrollierte Wut den eigenen Kindern gegenüber. Das ist da, wo ich dann mit diesen Frauen in Berührung komme. Ja.
Mhm. Und haben Sie das Gefühl, dass die so ein bisschen Bescheid wissen darüber, dass das sein kann? Oder ist das etwas, was untergeht in der allgemeinen Diagnostik?
Teilweise wirklich ahnungslos, was mit ihnen passiert. Und natürlich hakt man dann nach und stellt gezieltere Fragen. Und dann ist es sehr oft ein Aha-Erlebnis. Also die Frauen haben Ängste. Der kleinste Reiz im Alltag führt zu einem Wutausbruch, der nicht kontrollierbar ist. Normale Alltagsgeräusche führen zu einer Reizüberflutung. Und wenn man die Frauen dann sehr sensibel in diese Richtung führt, kommt dieses Aha-Erlebnis, ja stimmt. Das ist meistens in der zweiten Zyklushälfte, ja.
Aha, und das ist aber vorher gar nicht so bewusst.
Nein, es ist so, wird
daher
so ein bisschen
das Tagebuch, das
ja, genau.
Gute Hilfe.
Und ich glaube auch, dass diese 3-8%, dass es dann eine Dunkelziffer geben wird.
Mhm. Wie alt sind die Frauen, die zu Ihnen kommen?
Ich würde sagen, der Großteil ist zwischen 30 und 40, was man aber auch gut erklären kann. Ich glaube, das hat eh schon eine Kollegin eben angesprochen. Man spricht ja von einem biopsychosozialen Entstehungsmodell. Also wir alle haben ja verschiedene Achsen im Leben und je nach Lebenssituation sind diese Achsen eben mehr oder weniger gefordert. Und ich glaube, dass die Frauen zwischen 30 und 40, die stehen im Berufsleben, die haben Familie gegründet, haben vielleicht ein Haus gebaut. Also die Anforderungen sind sehr groß und je nach Veranlagung, glaube ich, wird da etwas losgetreten. Ja,
Privatdozentin Wittwer, nun ist es ja so, dass, also wir haben jetzt gerade gehört, dass ja viele gar nicht genau Bescheid wissen. Kann es sein, dass es schon eine gewisse Entlastung ist, wenn man weiß, dass es sich um ein Krankheitsbild im weitesten Sinn handelt und nicht quasi unter Anführungszeichen die eigene Unfähigkeit daran schuld ist?
Ja, genau. Das glaube ich schon, dass das eine Entlastung ist, weil gerade dieses ganze Symptomwirrwarr sehr auf den Selbstwert geht. Und wenn da jemand kommt und eine ganz schlüssige Erklärung liefert, dann entlastet das auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man dann einfach auch in der Folge beobachten kann, wie sich die Symptome verändern über die Zeit und in Abhängigkeit des Zyklusstadiums, das ist sicher eine Erleichterung. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch eine sehr vielfältige Antwort auf diese Erklärung ist, dass manche besser umgehen können und manche trotzdem aber aufgrund ihrer Grundpersönlichkeit zum Beispiel sehr, sehr schlecht auch mit dem Wissen damit umgehen können. Das wird ganz verschieden sein. Aber prinzipiell steht sich am Anfang einmal, und das erzählen mir auch viele Frauen, dass sie über die Jahre gelernt haben, damit umzugehen, und der Mann weiß auch schon Bescheid und lasst sie in Ruhe und so weiter. Also da gibt es schon Arrangements dann auch. Mhm. Ja. Das hilft schon. Aber eben je nach Ausprägungsgrad.
Ja, ja. Frau Wittwer, noch eine Frage. Sie kommen die Frauen, also wir wissen ja, es ist immer noch ein bisschen stigmatisierend, auch einen Facharzt für Psychiatrie aufzusuchen und Ähnliches. Mhm. Kommen die mit dieser Symptomatik zu Ihnen oder werden die eher überwiesen von einem Frauenarzt, Frauenärztin?
Ganz ehrlich, die kommen eigentlich nicht. Ich glaube, das Stigma ist noch zu groß und die Angst vor den Psychiatern mit den langen grauen Bärten und den, was weiß ich. Ich glaube, das herrscht auf jeden Fall in Österreich noch vor, vielleicht woanders nicht mehr so. Also was, wie gesagt, da muss der Leidensdruck groß sein und sogar dann, glaube ich, geht das eher über die gynäkologische Schiene vielleicht. Yeah. Bei uns tauchen sie gar nicht so viel auf. Das hat uns immer schon gewundert. Ich bin irgendwie da hineingestolpert, auch nachdem ich mich sehr mit Depressionen rund um Geburt und Schwangerschaft beschäftige. und eigentlich auffällig viele Frauen auch immer wieder erzählt haben, dass sie ein starkes PMS vor der Schwangerschaft hatten und dann eben auch mit einer postpartalen Depression zu mir kommen. Da gibt es Zusammenhänge und das ist, glaube ich, in der Wissenschaft auch schon klar.
Aber das heißt eher überwiesen von Frauenarzt, Frauenärztin und nicht direkt einen Psychiater aufsuchen. Ja. Okay, Frau Professorin Sacher, jetzt erzählen Sie noch was kurz von Ihrer spannenden Studie, wie sich die hormonellen Faktoren während des Zyklus gleichsam im Gehirn auswirken. Und da gibt es ja auch Unterschiede bei Frauen, die das nicht haben, das prämenstruelle Syndrom, und bei solchen, die tatsächlich Beschwerden haben.
Genau, und zwar haben wir insgesamt 60 Frauen quasi in verschiedene Gehirnscanner gelegt in unserer Studie. Einerseits in einen Positronen-Emissionstomographie-Scanner und dann ins Magnetresonanztomographie-Verfahren. Und was uns interessiert hat, was ändert sich neurochemisch und was ändert sich quasi im Gehirn strukturell. Und wir haben den Zyklus sehr, sehr genau untersucht. Also wir haben vaginalen Ultraschall gemacht und die Follikelgröße gemessen und Hormonwerte im Blut und Urin und Temperatur gemessen, um da wirklich sehr genau sagen zu können, okay, jetzt sind wir rund um den Eisprung und jetzt sind wir kurz vor der Regelblutung. Und konnten eben zeigen, dass bei den Patientinnen mit dem PMDS der Serotonintransport, das sich innerhalb dieser 2 Wochen hinaufreguliert.
Und bei den gesunden Frauen
war das. Okay. Genau. Da war es gegenteilig. Yeah. Damit hatten wir gar nicht gerechnet. Yeah. Wir haben uns gedacht, okay, da bleibt es gleich.
Yeah.
Aber wir haben auch da eine Veränderung gesehen und die regulieren hinunter.
Okay, also das Gegenteil eigentlich.
Das Gegenteil, genau. Ja. Und das ist natürlich sehr spannend, wenn man überlegt, dass unser Gehirn so wahnsinnig plastisch und veränderbar ist, auch im Erwachsenenalter. Kann man sich natürlich schon überlegen, dass das vielleicht heißt, dass das bei den gesunden Frauen einfach so eine Resilienzmaßnahme ist, so eine Adaption auf diesen hormonellen Umschwung, der bei den Patientinnen eben leider aus der Bahn geworfen ist.
Mhm. Warum das aber so ist, kann man noch nicht sagen.
Naja, es gibt jetzt aus Tiermodellen natürlich schon Überlegungen, dass die Geschlechtshormone natürlich ganz starke Transkriptionsfaktoren. Yeah. Das heißt, ne, dass sie an genetischen Stellschrauben im Gehirn was verändern können und dass zum Beispiel so dieser Serotonintransporter hinauf oder hinunter reguliert wird.
Ja, aber ich meine jetzt die Ursache, warum das ein Teil der Frauen stärker
betrifft. Naja, da gibt es genetische Befunde auch. Ja. Ne? Und das ist auch oft so, wenn wir Patientinnen haben, wenn wir da nachfragen, hat oft die Mutter oder die Tante eine ähnliche Symptomatik.
Okay. Ja, sehr spannende Untersuchung. Frau Dr. Bosmann, jetzt hört man das ja so salopp gesagt immer wieder, quasi jeder Frau geht schlecht vor der Regel, vor der Periode. Und man sagt ja auch eben, bis zu 75% der Frauen kennen irgendwelche solche Beschwerden, nicht in der Vollausbildung natürlich, rund um den Zyklus. Irgendwie ist das ein heikles Thema. Gehen wir in die Richtung, dass wir normale, übliche weibliche Lebensphasen hier ein bisschen medikalisieren oder pathologisieren? Wie würden Sie das sehen?
Ich habe eher den umgekehrten Eindruck. Es findet ein breiteres Publikum. Es wird in Frauenzeitschriften publiziert. Mhm. Es wird in den Medien publiziert. Es gibt Länder, wo es mittlerweile rund um den Zyklus sogar freie Tage gibt. Sportler reden plötzlich über Leistungsminderung, die ja absolut physiologisch ist und nicht pathologisch. Also ich glaube, wir sollten mit einem milderen Auge auf den Zyklus schauen, weil das, was dieser weibliche Körper da jeden Monat vollbringt, ist schon ein kleines Wunder. Nein, also ich denke, es ist auch immer die eigene Toleranzgrenze natürlich. Jeder hat andere Bewältigungsstrategien. Aber klar, wenn etwas physiologisch plötzlich krank macht oder krankmachend wirkt, muss man natürlich helfen. Und es ist ja Gott sei Dank eine Minderheit, aber der gehört natürlich geholfen, ja.
Also das heißt, es müsste eigentlich auch viel mehr Bedacht drauf genommen werden.
Ich finde, es hat sich sehr, sehr viel getan. Also in den letzten 5 Jahren enorm viel.
Mhm. Frau Professorin Withers, jetzt werden wir dann eh noch genauer auch über Behandlungsmethoden sprechen, aber was empfehlen Sie denn diesen Patientinnen, die zu Ihnen kommen?
Also ich glaube eben, als erstes muss man einfach dieses Symptombild einmal für sich definieren und beobachten und drüber nachdenken, um die Dinge besser und die Emotionen vor allem besser einordnen zu können. Und dann kann man das vielleicht ganz gut integrieren in das Leben. Und wenn dann über diese sozusagen Psychoedukation hinaus immer noch unbewältigbare Emotionsstürme ausbrechen und zu vor allem zwischenmenschlichen Konflikten unter Umständen führen oder zu tiefer Hoffnungslosigkeit und Selbstwertreduktion und Zweifeln oder starker Angst und Anspannung, dann würde ich schon für eine Behandlung plädieren.
Darf ich Sie noch kurz unterbrechen? Ja. Es gibt ja auch sowas wie eine Erwartungsangst, ne, die dabei ja auch ein bisschen eine Rolle spielt. Das heißt, wenn man das schon einmal erlebt hat, dass man sich fürchtet davor, dass es im nächsten Monat wieder so wird oder vielleicht auch stärker wird. Was spielt denn das für eine Rolle im Umgang auch mit den Symptomen?
Ja, das kann schon sein. Ich denke, da sollten alle Methoden eventuell auch da Entspannungstechniken oder einfach, dass man sich mehr Zeit lässt und sich zurückzieht eben und solche Dinge macht, dass man wirklich gut zu sich ist und ein bisschen toleranter sich selbst und seiner Leistungsfähigkeit gegenüber. Das würde da schon helfen, glaube ich.
Das heißt, eine Beratung einfach in Richtung, keine Psychotherapie im engeren Sinn, sondern eine Beratung im Umgang mit Alltagsschwierigkeiten oder so.
Eben und vor allem auch zwischenmenschlichen Konflikten vielleicht. Ja, das wird sich, denke ich, ergeben.
Ja, Frau Professorin Sacher, jetzt haben wir ja schon ein bisschen gehört von Ihrer Studie. Jetzt, welche Schlüsse kann man denn aus dieser Studie ziehen? Also wir haben gesagt, es gibt eine Fehlregulierung von Serotonin und es ist eine überraschende Erkenntnis, die Sie da gehabt haben. Was kann man daraus für die Behandlung ableiten, Ihre Erkenntnisse?
Also ich glaube, zwei Punkte sind vielleicht für die Behandlung wirklich relevant. Einerseits vom Mechanismus her, dass es halt wirklich die Wirksamkeit dieser SSRIs, der Serotoninwiederaufnehmer, nochmal unterstreicht. Wird auch nicht bei jeder Frau funktionieren. Yeah. Ja, jetzt möchte er die Erwartungshaltung hochschrauben. Ich glaube, es ist wichtig, da auf vielen Ebenen also gemeinsam ein Behandlungskonzept zu entwickeln. Aber
das heißt, wichtig ist ein individuelles Behandlungskonzept auch zu entwickeln, wo absolut auch das eine Option ist, auch einen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer zu nehmen.
Und da ich jetzt schon weiß, okay, es gibt viele Frauen, die da prämenstruell, also vor der Menstruation, genau diesen Transporter, an dem das Medikament wirkt, hinaufregulieren. Und das Medikament hemmt diesen Transporter. Und ich habe auch einige Befunde, die zeigen, na, wenn man das nur in der zweiten Zyklushälfte gibt oder vielleicht nur eine Woche sogar, es gibt sogar Studien mit einer Einzeldosis, wirkt es trotzdem besser als Placebo. Ich finde, das macht schon sehr viel Hoffnung und destigmatisiert auch wirklich die Erkrankung.
Ja, aber das ist ja auch eine spannende Erkenntnis zu sagen, man nimmt nur ein einziges Mal ein Medikament. Ja, das ist ja bisher, sagt man, man muss es länger nehmen und auf jeden Fall täglich und sehr genau. Das heißt, da gibt es auch Ergebnisse, dass man tatsächlich nur mit einer Einzeldosis Erfolge erzielen kann.
Die Befunde gibt es. Ich würde die trotzdem vorsichtig einordnen. Also was wir jetzt auch anwenden, ist, dass wir schauen, genau wo sind die Symptome. Aber was wir schon auch sehen, ist, dass vor allem also diese luteale Phase, die letzte Woche, das reicht wirklich oft. Und das passt schon einfach zu den Befunden. Ne? Wenn nicht die ganze Zeit dieser Transporter hochreguliert ist, sondern eben nur in dieser Woche, warum die ganze Zeit das Medikament durchnehmen.
Das heißt, man kann sich vorstellen, man nimmt das in dieser einen Woche, in niedriger Dosierung nehme ich an, und setzt es dann ab und fängt im nächsten Monat damit wieder an. Aber wahrscheinlich über längere Zeit, nehme ich an.
Absolut. Ja. Und man muss es natürlich im Gesamtkonzept sehen, gibt es Komorbiditäten, gibt es andere Erkrankungen. Ja. Wenn die Frau jetzt eine depressive, rezidivierende Erkrankung auch hat, dann ist es natürlich durchgehend eine bessere Option. Aber wenn es wirklich unter Anführungszeichen nur die PMS ist, haben wir diesen Ansatz mit Psychotherapie, Verhaltenstherapie oft, aber auch manchmal einen traumatherapeutischen Ansatz oder tiefenpsychologisch, Ernährung, Bewegung, Entspannungstechniken wurden schon gesagt.
Ja.
Tageslichtlampe, das ist vielleicht auch noch interessant im Zusammenhang mit der Studie, weil bei der Herbst-Winter-Depression, da gab es ja auch ganz viel Forschung in Wien, ist ja auch genau dieser Serotonintransporter verändert gezeigt worden. Und das kann schon sein. Und die Patientinnen, da gibt es auch einige, die auch zur Herbst-Winter-Depression neigen.
Mhm.
Kommt jetzt auch nicht für alle quasi in Frage, aber ist auf jeden Fall wichtig, in die Richtung zu fragen und kann auf jeden Fall unterstützend wirken.
Das heißt, eine gute eigentlich Kooperation auch zwischen den unterschiedlichen Fachgebieten wäre hier gut,
absolut,
nicht aus Ihrer Sicht?
Genau. Und das ist auch ganz wichtig. Also wir haben hier Kooperationen mit eben Kolleginnen aus der Gynäkologie, die also ganz, ganz wertvoll sind für diese Patientinnen, weil es kommt schon mal vor, dass man das somatisch auch differenzialdiagnostisch schauen muss, was es vielleicht noch sein kann. Und es gibt auch Patientinnen, die eben von einer Pille, von einem Phasenpräparat profitieren.
Ja.
Genau, da muss man sich einfach gemeinsam absprechen und dann, glaube ich, ist das enorm entlastend.
Ja, und das ist jetzt das Stichwort. Vielen Dank, das war jetzt das Stichwort für die Frau Dr. Bosmann. Wie schaut das, wie klären Sie das ab? Wie erfolgt die Diagnostik? Weil Sie schicken ja dann eventuell auch weiter, nicht eben zur Psychotherapie, zum...
Genau.
Psychiaterin, ja.
Also ich orientiere mich an dem amerikanischen Klassifikationsmodell. Man hat ja in der Medizin meistens eine Verdachtsdiagnose und arbeitet sich dann mit Ausschlusskriterien andere mögliche Diagnosen. Also wenn etwas zyklisch auftritt in der zweiten Phase und sich da steigert in der Schwere der Symptome, ist das schon mal ein klares Zeichen. Und wirklich wegweisend ist dann für mich die sehr schnelle Remission nach Einsetzen der Blutung. Also die Symptome sind ja schlagartig weg. Das ist mein starkes Symptom für mich.
Mhm.
Ich schließe aus, dass vielleicht etwaige Substanzen oder Medikamente also Verhaltensauffälligkeiten machen könnten. Und man sollte natürlich auch organische Grunderkrankungen ausschließen, also Schilddrüsenerkrankungen, neurologische Erkrankungen. Und klar, man muss halt sehr sensibel mit dem Patienten das besprechen und die Diagnose dann eben herausarbeiten. Es gibt jetzt Kernsymptome von dieser Klassifikation.
Gut, das haben wir schon gehört.
Genau, und wenn die zutreffen, geht man halt
Schritt für Schritt. Das heißt, das ist eigentlich der Kern.
Der Kern ist für mich, Symptome steigen in der zweiten Zyklushälfte an, auch vom Schweregrad und setzen dann unmittelbar nach Einsetzen der Menstruation aus.
Ja, noch ein Wort zur Therapie. Also wir haben jetzt schon gehört, Frau Professorin Sacher hat jetzt schon ganz viele Möglichkeiten angeführt. Eine Möglichkeit wäre auch, die Pille zu geben. Wann würden Sie das empfehlen oder einsetzen?
Na genau, also aus den ganzen Erklärungen haben wir ja gelernt, dass im Grunde ich sage es jetzt mal laienhaft, die Eierstockfunktion funktioniert, die hormonellen Schwankungen absolut physiologisch sind. Und ein Satz aus der Gynäkologie wäre natürlich, den Eisprung zu unterdrücken und die damit verbundenen Schwankungen. Mhm. Und da greifen wir Gynäkologen natürlich fachspezifisch auf die Ovulationshemmer zurück, so hießen früher die Pillen. Jetzt kann man natürlich nicht jeder Frau eine Pille verschreiben. Man muss natürlich auch hier schauen, Nutzen-Risiko abwägen, bestehen Kontraindikationen, also wie zum Beispiel ein erhöhtes Thromboserisiko, eine Prädisposition für Herz-Kreislauf-Erkrankung, Übergewicht, Migräne. Also das muss man natürlich alles ausschließen.
Ja, das heißt aber, das ist auch eine gute
Option.
Wenn das mal vorher, das heißt, es stehen tatsächlich sehr viele unterschiedliche Verfahren zur Verfügung, ja?
Ja, ich meine, es sind natürlich Vitamine und Phytotherapeutika auch im Gespräch. Es fehlt für einige, also die Ergebnisse sind sehr übersichtlich teilweise und lassen keine sichere Aussage zu. Was man aber, glaube ich, sagen kann, ist, dass Agnus Castus, der Mönchspfeffer, durchaus aussagekräftige Ergebnisse liefert.
Ja, vielen Dank. Ich danke meinen Kolleginnen auch am Telefon und in den anderen Studios. Wir sind leider am Ende der Sendung angelangt, aber viele Behandlungsformen für PMS, das ist die Message gewesen. Ich verabschiede mich damit auch im Namen der Redaktion Dr. Christoph Lepprich und Lydia Sprinzel, die diese Sendung vorbereitet hat. Auf Wiederhören, sagt Ihre Karin Gutierrez-Lobos.